Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren inspirierenden Folge meines Mobile Talk Podcasts. Ich heiße Daniel Stanic und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch, Martin Becker. Ich bin auf Martin aufmerksam geworden, als ich seine faszinierenden Beiträge auf LinkedIn entdeckt habe. Er ist Experte darin, die Welten von Mental Health und mobiler Produktivität zu vereinen, um Menschen zu helfen, ihre Gedanken zu klären und digitale Tools optimal zu nutzen. Wir werden heute darüber sprechen, wie man seinen Kopf entleert und gleichzeitig digitale Werkzeuge nutzt, um die eigene Produktivität zu steigern. Martin hat einen einzigartigen Ansatz, der uns alle dazu inspirieren wird, einen gesunden Geist in einer zunehmend digitalen Welt zu bewahren. Außerdem werden wir über ein wichtiges Thema sprechen, das uns alle angeht, nämlich den Movember, den Monat der Männergesundheit. Martin und ich teilen hier unsere Perspektiven, die uns alle dazu anregen werden, unsere eigene Gesundheit ernster zu nehmen. Bleibt also dran, ich verspreche euch, es wird eine Podcast-Folge voller Erkenntnisse und Inspiration. In diesem Sinne, let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mobile Talk Podcasts. Und heute habe ich einen sehr, sehr tollen Gast bei mir, der über eine Thematik spricht, die auch mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Und ich der Meinung bin, dass man diese Themen auf jeden Fall noch viel, viel weiter teilen sollte und mit ganz vielen Leuten auch drüber sprechen sollte. Denn es geht letztendlich um mentale Gesundheit. Und in diesem Sinne freue ich mich extremst, dass der ehrenwerte Martin Becker heute mit dabei ist. Hallo Martin, wie geht es dir?
Grüß dich, mir geht's gut und dir?
Mir geht's fantastisch. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist, weil die Themen, die du in deinem Audio-Event auf LinkedIn ja teilst, ich bin ja darauf aufmerksam geworden, habe ich sofort angesprochen. Und natürlich zum einen, weil ich beruflich natürlich mit Smartphones sehr viel zu tun habe und das auch wirklich aktiv selber lebe. Aber du hast da auch sehr, sehr viel Insights aus einer anderen Perspektive und du auch der Meinung bist, dass das Smartphone tatsächlich auch einem helfen kann im täglichen Leben, in der Gestaltung des Alltags etc. 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 Und darüber werden wir heute auf jeden Fall sehr ausgiebig sprechen und ich freue mich wirklich sehr darüber. Und Martin, vielleicht magst du dich mal noch ganz kurz vorstellen für unsere Audience.
Ja, gern. Ich bin der Martin. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, bin aber in Südtirol aufgewachsen. Also meine Zweitsprache ist eigentlich sogar Italienisch. Aber mittlerweile ist es das Englische, die Sprache der Software. Ich war immer schon Computerfreak und habe das irgendwann zu meinem Beruf gemacht. Ich war jetzt lange Zeit Programmierer für eine Expressdienstfirma, wo ich auch Teilhaber war. Und mittlerweile fokussiere ich mich generell auf das Thema Produktivität mit Software, mit dem Smartphone insbesondere, weil man das immer dabei hat. Und provoziere auch gern mal etwas alternative Sichtweisen auf die Software, die im Kopf ist, um das Ganze ein bisschen mehr stressfrei zu gestalten.
Sehr schön, sehr schön. Du sagst es gerade, du lebst gerade in Tirol warst, gell? In Österreich.
Mittlerweile bin ich in Tirol, in Innsbruck.
Sehr schön.
Ich kam hierher, um zu studieren und bin hier gestrandet sozusagen, ja.
Sehr schön. Also ganz liebe Grüße an unsere Freunde in Österreich natürlich. Ich persönlich habe natürlich auch ein wenig Herzblut für Österreich. Ich habe eine Familie in Österreich und schaue, dass ich mindestens einmal im Jahr auf jeden Fall vorbeischaue. Und letzten Endes natürlich, wenn ich nach Kroatien durchreise, ist es immer wieder schön, durch Österreich zu fahren. Österreich ist für mich ein sehr schönes Land und ja, ich bin einfach liebend gern dort. Und wie ist es denn für dich so als Deutscher, der jetzt aber in Österreich lebt, was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied zwischen einem Deutschen und einem Österreicher? Oder gibt es überhaupt Unterschiede?
Ja, aber ich muss dazu sagen, ich bin schon in sehr jungen Jahren, also mit 5 Jahren habe ich Deutschland verlassen.
Ah, okay. Und
meine Mutter hat immer ein sehr schönes Bild von Deutschland gemalt, von Effizienz und
Struktur. Fleißig
arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel meine Meinung wirklich objektiv ist.
Okay, gut, gut. Aber wie gesagt, Österreich, top. Also gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsländern dieser Welt. Und Martin, du hattest auch erwähnt, dass du aus der Programmierschiene kommst, also App-Entwicklung etc. Und hast du dich da auf spezielle Sprachen spezialisiert, mit denen du programmiert hast? Ich glaube, Java ist wahrscheinlich dabei.
Java war ursprünglich dabei und dann, als es in Richtung Webprogrammierung ging, ist JavaScript oder TypeScript in den Vordergrund gekommen. Angular heißt das Framework eigentlich, mit dem man gute Web-Apps machen kann, meiner Meinung nach ist von Google. Und damit beschäftige ich mich seit 5, 6 Jahren.
Sehr gut, sehr gut. Und was würdest du wie soll ich sagen, einem aufstrebenden jungen Mann oder einer aufstrebenden jungen Frau empfehlen, wenn die Person sagt, ich möchte jetzt mit App-Programmierung anfangen? Würdest du dann tatsächlich eine Programmiersprache empfehlen oder würdest du eher sagen, nimm so ein What you see is what you get Editor und fang erstmal damit an? Wie würdest du, wenn du nochmal neu starten könntest, diesen Neuanfang im App-Entwicklungsumfeld denn starten?
What you see is what you get ist sicher ein guter Anfang. Dann spart man sich mal das mühsame Grafische drumherum. Aber wenn es dann um die Logik der Software geht, muss man ja schlussendlich Logik programmieren. Dann kann man da direkt einsteigen, ist sicher ein guter Einstieg. Aber wenn man dann irgendwann Flexibilität will, muss man halt weiter weg von diesen vorgekauten Baukästen.
Genau. Aber würdest du dann tatsächlich auch mit Java beginnen oder mit was anderem als Anfänger?
Java oder JavaScript sind schon sehr flexible Sprachen, ja, kann man schon sehr viel damit machen. Und vor allem Web-Apps sind die Zukunft oder sind schon die Zukunft geworden. Alles ist ja fast als Web-App zu haben. Und damit kann man gut starten und ist flexibel.
Okay, super, alles klar. Gut, dann wissen wir Bescheid. Also wenn ihr programmieren wollt, dann schaut euch auf jeden Fall Java bzw. JavaScript an. Ich habe es tatsächlich auch schon ein paar Mal versucht, aber es ist natürlich zeitintensiv und wenn man es jetzt nicht tagtäglich braucht für das tägliche Doing, dann wird es schwierig, da mitzuhalten. Aber nichtsdestotrotz, Martin, hattest du oder hast du auch eine ganz spannende Geschichte? Und wir beide haben uns ja über LinkedIn kennengelernt, weil du hast nämlich angefangen, sehr interessante Themen quasi aufzubringen und diese auch grafisch beziehungsweise auch, wie soll ich sagen, Social Media technisch wunderbar zu platzieren, sodass du tatsächlich die Aufmerksamkeit diesbezüglich bekommen hast. Ich habe mich dann dir angeschlossen, wir haben uns dann connected, haben dann auch miteinander geschrieben, auch telefoniert. Ich habe deine Audio-Events verfolgt und da muss ich tatsächlich sagen, ich finde deine Story zum einen super interessant, vielleicht magst du da noch was erzählen und zum anderen auch über deine Expertise, die du dadurch auch natürlich gewonnen hast. Ich finde es sehr, 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 sehr spannend und ich denke, wir sollten da einsteigen. Magst du uns da ein wenig drüber erzählen, wie du dieses Thema begonnen hast oder ja, wie würdest du das gerne den Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal erklären wollen?
Ja, begonnen habe ich es aus der Warte des Computerhelfers, Softwareberaters in Richtung Produktivitäts-Apps und Management-Apps. Dann habe ich aber gemerkt, dass einfach das zusätzliche Problem, diese Apps richtig zu benutzen, auch ist, seine Gedanken entsprechend zu formulieren, dass da auch viele Schwächen sind oder Berührungsängste mit dem Geist vielleicht. Und versuche das jetzt auf LinkedIn ein bisschen zu provozieren, sich darüber Gedanken zu machen, bevor ich überhaupt davon rede, dass es in Software dann abgebildet werden kann. Das macht mich, glaube ich, etwas anders als Softwareberater und anders als andere Produktivitätsberater, dass ich da ein bisschen manchmal sogar kontrovers in die Tiefe gehe.
Sehr gut. Das heißt auch, dein Hauptthema ist ja letztendlich, dass unsere Zeit ja so schnelllebig geworden ist. Ja, das heißt, wir haben ja alle sehr, sehr viel Leistung, die wir erbringen müssen. Und da kann man natürlich das Smartphone zum einen natürlich auch verteufeln, wenn ich bedenke, wie oft es neben mir hier quasi bimmelt, wenn es jetzt nicht lautlos ist. Wie viel es da an Nachrichten reinkommt, welche Informationsflut man dahingehend natürlich auch bekommt, kann es natürlich auch ein, ja, überrennen. Ja, also wenn man dann über das Thema Burnout spricht oder über Depressionen, wie sind da so deine Erfahrungen da drin?
Ja, richtig. Die Ablenkungen des Smartphones erstmal zu bändigen, ist ein erster Schritt, dass das effizienter wird, was da reinkommt und entsprechend in die richtigen Kanäle gelenkt wird. Und das zweite sind dann noch die Ablenkungen von innen. Offene Gedankenschleifen, Unerledigtes, das einen belastet oder Unverarbeitetes sogar auch. Jegliche Art von Ablenkungen, die uns halt da an unserem Erfolg hindern.
Du hattest auch gesagt, und das fand ich auch ziemlich spannend, weil wenn ich mir die Themen Burnout, Depression und Co. anschaue, wird auch oft drüber negativ berichtet, dass ein Smartphone ja eigentlich eher kontraproduktiv ist oder eher dafür eher Sorge trägt, dass du letztendlich gestresst bist, dass du überfordert bist, etc., etc., etc. Was mich bei dir sehr gefreut hat, ist, dass du von einer anderen Perspektive daran gehst und sagst, nein, das Smartphone kann natürlich dazu führen, aber du kannst es auch so verwenden, dass es eben ein riesen Booster ist im Sinne von Produktivität, aber auch Leichtigkeit. Ja? Und dahingehend hast du dich als Spezialist herauskristallisiert aus dieser Welt und finde es auch sehr, sehr spannend. Dieses Audio-Event, das du dort auch anbietest, das hast du jetzt ja mehrteilig gemacht. Die dritte Folge war ja jetzt letzten Freitag. Und wie viele Folgen werden da noch kommen? Hast du da schon eine Roadmap?
Nein, noch keine Roadmap. Ich sammle noch Feedback, was die Leute so wirklich da anzieht, um zu schauen, was sie gern hören wollten und wo ich als nächstes weitergehe. Es ist noch ein Experiment. Mhm.
Aber ich finde, es ist ein Riesenmehrwert. Ich habe es die letzte Folge leider nicht geschafft. Ich war da zeitlich leider eingespannt. Aber ansonsten hast du auch überlegt, das vielleicht auch mal auf einen Kanal zu bündeln, wo man es auch nachhören kann? Also typischerweise ja. eine klassische Podcast?
Ja, langfristig wäre das eine Idee. Mhm. Habe ich im Hinterkopf Podcast oder vielleicht YouTube, vielleicht dann auch in Form von kleinen Kursen zu formatieren. Das wäre möglich, ja.
Sehr cool, sehr cool. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. Aber auch deine Expertise, die du daraus heraus auch gefunden hast. Du hast ja gesagt, du warst in der Logistikbranche. Und wie hast du es genannt? Expressversand oder wie war das?
Ja, ursprünglich hat es als Fahrradkurierdienst angefangen und ist dann langsam in einen globalen Versandpartner mutiert. Und ich habe im Prinzip immer versucht, alle Business-Prozesse abzubilden in der Software, um alles zu erleichtern. Und das endete schlussendlich in einer Art Management-App für unseren Workflow. Und haben ja auch immer wieder andere Management-Apps angeschaut und vielleicht davon was abgeschaut oder abgeschaut, wie man es nicht machen sollte. Und habe dieses Thema jetzt sozusagen abgeschlossen. Die Software ist sozusagen fertig und wird jetzt nur noch weiterentwickelt, um sie weiter zu vermarkten. Mhm. Aber ja, der große Spaß daran ist sozusagen vorbei, das Neue zu entwickeln und das abzubilden. Und jetzt suche ich mir bei anderen Menschen Probleme, die ich abbilden könnte.
Sehr schön. Und das ist natürlich auch ein super Ansatz, dass man sagt, okay, ich entwickle Applikationen und ich entwickle Lösungen, um letztendlich Menschen zu helfen. Ja, also nicht tatsächlich um noch ein Tool und noch ein Tool und noch ein Tool, um irgendwas zu machen, sondern die Effizienz daraus zu steigern, um das Ganze auch zu verbessern letztendlich, um einen Mehrwert für den Endkunden zu verwirklichen. Genau. Inwiefern siehst du da das Thema auch KI? Wie ist also deine Einschätzung? Inwieweit wird KI tatsächlich uns auch vor allem im App-Umfeld, im Prozessfeld auch weiterhelfen?
Sehe ich sehr schön, die KI-Rolle. Nicht nur, dass sie jetzt in Management-Apps Einzug gefunden hat und hilft, Prozesse auszuformulieren oder in Einzelschritte zu unterteilen. KI ist jetzt schon ein guter Sparringspartner, um Ideen zu diskutieren oder zu beleuchten. Man hat eine zweite Perspektive, die Geduld hat mit einem. Also da kommt noch viel, glaube ich. Und da kann man noch viel an Produktivität, an der eigenen Produktivität erhöhen, indem man sich die künstliche Hilfe dazu nimmt.
Okay. Und hast du dann auch vielleicht die Sorge, das ist die Standardfrage, die ich immer stelle, gerade bei dem Thema, hast du da auch die Sorge, dass das Thema KI uns auch irgendwann schaden kann oder uns auch letztendlich Böses antun kann? Wie siehst du das?
Die Möglichkeit besteht, wobei ich nicht Böses sagen, also aus unserer Perspektive wahrscheinlich Böses, ja, aber ich glaube nicht, dass KI boshaftig werden könnte. Mhm. Dazu fehlen einfach bestimmte menschliche Qualitäten.
Aber, das ist ein sehr guter Ansatz.
Aber gefährlich, ja. Und wir drosseln sie ja jetzt heftig, damit sie politisch korrekt und gefahrlos antwortet. Dadurch merkt man schon auch, wir drosseln auch ihre Intelligenz ein wenig. Aber es nutzt nichts, wir müssen das so machen. Es ist... Mhm. Sie ist ja auch in Händen von Menschen und wird von Menschen gemacht. Also es ist sehr schwer abzuschätzen, was in den nächsten Jahren da passiert wird.
Sehr schön, sehr schön. Gut, also so ein Skynet, wie man es ja oftmals auch aus den Terminator-Filmen ja auch quasi kennt, ist natürlich, gerade in Hollywood wird ja KI oft auch verteufelt oder auch schlecht dargestellt oder nachteilig dargestellt. Aber ich glaube auch, dass uns KI in ganz, ganz vielen Dingen den Alltag auch erleichtern wird. Und gerade wenn wir über den Alltag sprechen, wie sieht denn so dein Alltag aus? Mit welchen Tools erleichterst du dir deinen Alltag und wie schaffst du es, den Überblick zu behalten?
Ich nutze hauptsächlich eine To-Do-App, eine Aufgabenliste, die gut strukturiert ist. Das ist Todoist in meinem Fall. Die empfehle ich auch gerne weiter. Dann nutze ich eine App für Notizen und Ressourcen namens Notion. Die ist sehr flexibel, muss man eventuell sehr viel Arbeit reinstecken, damit sie das tut, was man will. Das kann ich jetzt nicht jedem empfehlen, aber für jemanden wie mich, der Spaß daran hat, ist das natürlich was Gutes. Ist auch im Prinzip so ein Baukastensystem, dass man sich selber strukturieren kann. Und das Ganze natürlich auf meinem Handy. Ich nutze ein Samsung-Handy natürlich.
Sehr schön, sehr schön.
Schon seit Jahren bin ich bei Samsung. Allerdings keine Samsung-Software, weil ich mich nicht binden wollte. Aber ich kam trotzdem nicht weg. Und natürlich ein Kalender. Diese drei Apps sind wohl die zentrale und ein Cloud-Speicher, Google Drive in meinem Fall. Mhm. Und dann natürlich noch E-Mail und die Social-Media-Messenger. Um zu connecten.
Okay. Und wie schaffst du es, dass du diese Flut kanalisierst oder auch vielleicht katalogisierst, dass du sagst, okay, ich habe jetzt tatsächlich nur die wichtigsten Informationen, die reinkommen, ohne dass ich jetzt überrannt werde? Oder lässt du letztendlich alles reinkommen und du filterst dann selber raus? Oder wie ist so dein Handling in diesem Umfeld? Was kannst du uns da so empfehlen, wie man das Smartphone nicht als Stresspunkt sehen kann?
Ja, teilweise kann man die Benachrichtigungen ja drosseln, von den verschiedenen Apps aus schon, kann man Prioritäten setzen, von Favoriten will ich benachrichtigt werden, von anderen nicht. Und dann kann man noch beim Handy selber drosseln, indem man sagt, diese Apps vormittags nicht oder während der Arbeitszeit nicht. Und dann drossle ich einfach noch einmal ein letztes Mal, dass ich sage, okay, jetzt diese Stunde gar nicht, ich drehe das Handy um oder ich schalte es wirklich auf, bitte nicht stören, absolut nicht stören. Und nochmal ein kleiner, wie soll ich sagen, ich bin ja nicht perfekt, aber manchmal lasse ich auch doch wieder gerne mehr durch und habe einfach die Möglichkeit, auf meine Smartphone zu blicken, was kam da jetzt gerade an und kann ich es ignorieren oder nicht.
Okay, und siehst du dann da auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe jetzt tatsächlich den Flugmodus an? Machst du das oft, dass du den Flugmodus dann einfach reinsetzt und sagst, okay, jetzt ist wirklich Offline-Zeit? Oder wie siehst du das?
Flugmodus direkt nicht, aber ich habe mein Handy immer auf lautlos. Wenn ich erreichbar sein möchte, dann habe ich meine Smartwatch an, die vibrieren darf. Und wenn ich nicht erreichbar sein möchte oder nicht gestört werden möchte, dann ist die einfach weg und das Handy wird einfach dann nicht beachtet, bis ich wieder Zeit dafür habe.
Sehr gut, sehr gut. Okay, und kannst du es nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die dann sagen, ich brauche den Flugmodus oder ich mache tatsächlich den Flugmodus ab 17 Uhr rein und lebe dann komplett offline? Kannst du das nachvollziehen oder was würdest du solchen Menschen empfehlen, anders zu machen?
Na, es ist ein radikaler Ansatz, aber sicher, wenn er hilft, natürlich. Man muss halt wissen, für wen man erreichbar sein will und für wen nicht. Wenn man zu Hause ist mit der Familie und die Familie einen reell erreichen kann, dann braucht man ja kein Handy zusätzlich. Also Flugmodus oder Nicht-Stören-Modus oder bestimmte Apps, die einen zwingen, das Handy in Ruhe zu lassen. Die Möglichkeiten sind alle recht gut, ja.
Okay. Also ich persönlich schaffe es ja nicht tatsächlich in den Lautlos- oder andersrum. Wie du auch, ich habe es auch komplett im Lautlos-Modus, eigentlich zu 99% der Zeit. Es sei denn, ich bin jetzt irgendwo mit der Familie draußen unterwegs und ich muss es jetzt hören, wenn wir uns irgendwie verlieren, dass der Große mich dann anrufen kann, etc. Aber grundsätzlich den Flugmodus reinzumachen, finde ich auch schwierig. Ich hinterlasse das Telefon dann eher mal dann im Office, also hier im Homeoffice und gehe dann raus, in andere Räumlichkeiten, sage ich mal. Aber habe dann letztendlich dementsprechend meine Offline-Zeit. Aber sonst habe ich auch, wie du sagst, die Watch immer quasi bei mir und kann dann immer noch entscheiden, ob ich dann, wenn ich sehe, es kommt eine Nachricht rein, die wird auf der Uhr auch dargestellt, ob ich dann reagieren muss oder nicht. Das ist eigentlich auch ein sehr guter Ansatz. Wie soll ich sagen, diese Informationsflut, die wir da tatsächlich mit reinbekommen, wird ja nicht weniger, eher im Gegenteil. Aus vielfältigen Kanälen, also rein E-Mail-technisch, wenn man jetzt mal schaut, wie viele E-Mails man pro Tag immer noch bekommt, wie viele Messenger man auch hier nutzt, hast du auch da Tipps oder Möglichkeiten, wie du sagen würdest, okay, eher auf Messenger setzen, eher auf die klassische E-Mail oder wie würdest du jemanden sagen, sich auf einen Messenger zu konzentrieren und nicht auf zwei, drei oder wenn ich mal erzählen würde, wie viel ich aktiv habe, sind da schon einige. Ich glaube alle. Wie machst du das? Hast du auch viele Messenger, weniger Messenger, mehr E-Mail, weniger E-Mail?
Also zum Ersten muss ich da mal sagen, da sucht man sich ja auch die Kanäle aus, die E-Mails, die man abonniert oder die E-Mails, die man zulässt und auch die Kontakte, die man haben will. Für berufliche Kommunikation haben wir uns früher in unserem Unternehmen dann auf die Aufgaben-App eingeschränkt. Da kann man auch in jeder Aufgabe themenspezifisch kommunizieren miteinander. Das sind auch so kleine Chat-Programme sozusagen. Und dann kann man nur noch das zulassen und man hat Informationen beieinander. E-Mail ist natürlich immer ein Kampf. Da muss man halt aufpassen, was man abonniert und mit den Leuten entsprechend vereinbaren, wann darf E-Mail sein oder wann soll bitte kein E-Mail sein. Messenger benutze ich hauptsächlich WhatsApp. Das benutzt da ziemlich jeder. Und die anderen versuche ich zu vermeiden. Also wenn jemand woanders daherkommt, dann schaue ich, ob es nicht auch über WhatsApp geht, dann kann ich das gezielter drosseln.
Hast du die Möglichkeit gesehen, irgendwann mal auch tatsächlich von WhatsApp wegzugehen? Es gab ja mal so eine Zeit lang so eine Welle, wo man gesagt hat, oh, jetzt gehen wir mal bei WhatsApp weg und wollen nicht mehr WhatsApp nutzen. Hast du da mitgemacht oder wie siehst du das, dass jemand sagt, okay, ich bin aus WhatsApp raus, weil eigentlich, wenn du aus WhatsApp raus bist, bist du dann auch vielen Elterngruppen raus oder hier aus Vereinsgruppen raus oder aus Teamgruppen raus, wo es dann eine Afterwork-Party geschmissen wird und du kriegst das nicht mit, weil du nicht in WhatsApp bist. Wie siehst du das, so dieser Versuch, von WhatsApp wegzukommen?
Ich habe es natürlich auch versucht, aber das führt dann halt dazu, dass man dann viele Messenger-Apps für die vielen verschiedenen Leute braucht. während die meisten ja ohnehin auf WhatsApps wären, bis auf die, die sich halt wirklich komplett dagegen sträuben aus bestimmten Datenschutzgründen. Oder daher habe ich immer noch eine App laufen, wo ich weiß, das sind zwei Leute, die sonst nirgends sind. Aber wäre ich da von WhatsApp weggegangen, dann hätte ich wahrscheinlich ein Messenger-Chaos, ja.
Mhm. Ja, genau. Aber auch da muss ich sagen, ich habe jetzt im Bekanntenkreis wirklich viele, sind wirklich viele, also jetzt nicht nur zwei, drei, sondern wirklich einige, die sagen, okay, WhatsApp ist für mich ein Tabu, ich bin raus. Wenn ihr mich erreichen wollt, dann bitte über SMS oder E-Mail. Und ich finde diesen Ansatz gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ja? Und das ist tatsächlich auch, sind auch einige dabei, die sehr auch in Richtung Mental Health sich damit beschäftigen und auch dafür Sorge tragen, dass man eben nicht zugeballert wird mit Nachrichten, dass man da tatsächlich raus ist. Weil was ist denn letztendlich das Problem? Gerade wenn ich jetzt die Schul-App, nicht die Schul-App, die Elterngruppe aus der Schule mal schaue, dann hat jetzt ein Kind Geburtstag und dann, es ist schön, ja, dann schreibt jeder, ja, auch von uns Happy Birthday, von uns Happy Birthday, von uns Happy Birthday. Dann kriegst du mal zack 38 Notifications rein, weil man einem Kind jetzt Happy Birthday wünscht, obwohl das jetzt für dich eigentlich total irrelevant ist, weil du bist eigentlich in einem komplett anderen Film. Deswegen kann ich es nachvollziehen, dass dann einige sagen, okay, ich bin da wirklich raus. Also WhatsApp-Gruppen an sich finde ich schon gut genug, wenn man das komplett stumm schaltet oder dann auch komplett sich raushält. Aber auch, was ich fatal finde, ist, wenn man dann versucht wird, in irgendwelche Werbegruppen mit reingebracht zu werden. Du hast es gerade schon geschmunzelt. Du weißt, was ich meine. Also du bist dann plötzlich in einer WhatsApp-Gruppe drin, wo es dann plötzlich um, ich will jetzt keine Produkte nennen, aber jeder kann sich denken, es geht dann um irgendwelche Haushaltsprodukte oder um irgendwelche Beauty-Produkte, wo man dann erstmal keinen Bezug dazu hat oder auch gar keine Lust hat, sich erstmal daran zu beteiligen. Ist das sicherlich auch schon passiert, oder?
Jetzt nicht so direkt, aber ich frage mich halt, warum WhatsApp verlassen, wenn man einfach die Gruppen verlassen kann oder stumm schalten kann.
Ja.
Weil dann gebe ich ja die Elterngruppe auf, wie du sagst. Ja. Wenn ich WhatsApp verlasse. Wenn ich sie stumm schalte, schaue ich halt einmal die Woche rein oder so. Mhm. Die anderen dürfen ja nicht erwarten, dass jeder alles sofort liest.
Das wird aber leider oftmals tatsächlich vorausgesetzt oder erwarten auch sehr, sehr viele, dass sie sagen, ja, wie, wir haben es doch geschrieben, wo hast du dich gelesen? Und ich finde auch, gibt es auch eigentlich auch so eine Grundsatzdiskussion, blaue Häkchen anlassen oder nicht. Man kann ja diese Lesebestätigung ja auch ausschalten, dass der Gegenüber nicht weiß, dass ich es gelesen habe. Dann bleiben die Häkchen halt grau. Aber ich lasse sie tatsächlich bewusst drin. Und wenn dann jemand fragt, ja, warum hast du nicht geantwortet, dann sage ich, ja, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich entscheide, wann ich antworten möchte. Aber das kann nicht jeder. Und viele fühlen sich da auch wirklich gestresst, wenn sie dann sagen, ja, ich muss jetzt auch vielleicht darauf antworten, weil ich ja dargestellt habe, ich habe es gelesen. Ich habe es also wahrgenommen. Aber es passiert mir auch oft, dass ich tatsächlich im Eifer des Gefechts in irgendeinem Chat drin bin, kurz drüber schaue und sage, ja, mache ich später. Und dann landet dieser Chat irgendwann, rutscht komplett runter und dann sehe ich den auch gar nicht mehr. Und dann sehe ich ihn erst mehrere Tage oder Wochen später, wenn ich dann zufällig wieder ein bisschen weiter runter scrolle. Und dann gedacht habe, oh, da wollte ich eigentlich drauf antworten. Wie handhabst du das? Ist es dann auch so ein Thema, dass du eher Lesebestätigung angelassen hast oder ausgemacht hast?
Ich habe sie auch deswegen an, damit man nicht erwartet, dass ich was gelesen habe, was ich noch nicht gelesen habe. Und da kommen wir irgendwie zu meinem zweiten Thema, dass man sich eben hinterfragen muss, warum stresst mich das? Wenn es mich stresst, dass ich was verpassen könnte, dann muss ich mich halt alle ein, zwei Tage daran erinnern lassen, vom Handy da reinzuschauen. Und dann kann ich es die restlichen Tage ignorieren. Vielleicht gibt es ja wirklich eine wichtige Ankündigung in der Elterngruppe, die man nicht verpassen sollte. Wenn einen das stresst, dann muss man halt damit versuchen umzugehen, die Quelle zu finden und das Problem zu lösen und nicht einfach die ganze App verteufeln oder das ganze Handy. Das ist nur sind Sündenböcke, die wir uns halt gerne nehmen oder ausreden,
ja,
die man oft einfach nicht im Fokus hat. Und da muss man einfach einen Schritt weitergehen und schauen, warum stresst mich das?
Ja, Sehr gut, sehr gut. Wichtiger Ansatz, da hast du auch vollkommen recht. Die Leute suchen sich gerne Sündenbocke, da hast du vollkommen recht. Also das ist auch, was ich auch in den anderen Podcasts auch immer wieder erwähne, Digitalisierung wird ja auch oft als Vorwand genommen, dass die Datenschutzgrundverordnung eine Digitalisierung quasi verhindert, dass es nicht funktioniert, weil Datenschutz. Dabei ist es eigentlich auch nur ein Sündenbock, dass man einfach sagen muss, nein, ich möchte diesen initialen Aufwand nicht betreiben, um etwas zu digitalisieren. Weil die Datenschutzgrundverordnung greift ja auch für eine nicht digitale Sache. Das wissen halt die meisten nicht. Und das ist natürlich auch die Krux dabei. Aber da hast du vollkommen recht. Es wird zu oft und zu schnell ein Sündenbock gesucht, um eben davon abzuweisen. Genau. Martin, noch ein wichtiges Thema. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das Thema Mental Health. Wir haben ja auch gerade noch November. Ich glaube, wenn die Folge herauskommt, wird, glaube ich, schon Dezember sein. Und November steht ja im Zeichen der Männergesundheit. Und man sagt ja auch immer, der Movember, das heißt, dass man sich auch einen Bart wachsen lässt oder sich einen Schnurrbart wachsen lässt. Ich habe es tatsächlich, aus meiner Perspektive vielleicht da noch was zu erwähnen, mich jetzt auch bewusst dazu entschieden, einen Bart wachsen zu lassen, nicht immer auf komplett Babypopo runter zu rasieren. Zum einen, weil es mir gefällt, aber zum anderen natürlich auch, weil es dazu gebracht hat, dass einige mich darauf angesprochen haben, so, hey Daniel, warum rasierst du dich eigentlich nicht mehr? Und ich die Chance dadurch bekommen habe, auf das Thema einzugehen und darüber zu sprechen. Das war ein schöner Door-Opener. Zu sagen, ja, Männergesundheit, es wird ja oft quasi auch nicht verteufelt, sondern es wird ja oft einfach verschwiegen, dass Männer, hauptsächlich Männer, an Depressionen leiden und dahingehend auch die Suizidrate leider sehr, sehr hoch ist und auch eher Männer betrifft als Frauen. Und die Männer das ja so stigmatisieren und nicht drüber sprechen wollen. Oder man ja als Mann als schwach dargestellt wird, wenn man sich zu dem Thema äußert oder auch sagt, ja, ich hatte Depressionen oder ich habe mir helfen lassen oder wie auch immer. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und man sollte darüber reden. Gerade auch, kann man auch tatsächlich nutzen, wenn man sagt, hey, es ist gerade November, der Monat der Männergesundheit. Und da gibt es tatsächlich auch ein ist es ein Influencer, ist es ein Star, weiß ich nicht, aber da gibt es einen, der nennt sich Sebastian Panek, der hat letztens auch geboxt, ist eigentlich, ich weiß gar nicht, was der genau macht, ob der jetzt Model ist oder Influencer, weiß ich nicht, auf jeden Fall verfolge ich ihn gerne, ist ein cooler Dude und er hat nach dem Kampf dann auch erwähnt, so hey, liebe Frauen, achtet auch ein wenig auf eure Männer, es ist November, der Monat der Männergesundheit. Was glaubst du, warum dieses Thema so ein Tabuthema ist, warum man nicht gerne drüber spricht? Und was glaubst du, warum es solche Aktionen geben muss, damit man sich traut, drüber zu sprechen? Wie siehst du das?
Ich weiß nicht so sehr, ob es wirklich das Problem ist, dass Männer nicht genug darüber reden. Weil es ist, untereinander reden wir ja doch schon. Wir geben vielleicht nicht zu, wenn es Richtung Depression geht, aber wir sprechen vielleicht darüber, dass uns etwas belastet. Mhm. Und es hilft uns dann ja schon einfach der Dialog untereinander im Groben, ohne dass wir das psychologisch auseinandernehmen oder unsere Gefühle analysieren, woher das Trauma kommt oder so. Ich glaube, viele Probleme entstehen dadurch, dass den Männern eben gesagt wird, du musst mehr deine Gefühle zulassen, um dieses Thema zu lösen. Und ich glaube, das führt genau dazu, dass man sich dann verunsichert fühlt und dann nicht traut, darüber zu reden, weil es einem für einen aussieht, als hätte man gewisse Gefühle nicht. Das macht das Ganze dann viel komplizierter.
Also ich sehe es mal so, wir leben ja in einer absoluten Leistungsgesellschaft. Wir müssen ja alle Leistung bringen, Leistung bringen, Leistung bringen. Ja? Wenn du es nicht machen möchtest, musst du es nicht, klar. Aber wenn du erfolgreich sein möchtest, musst du Leistung bringen. Und ich bin mir ziemlich sicher, gerade auch wenn ich in meinem Umfeld schaue, ich habe sehr gute Freunde, ich habe nicht viele Freunde, ich habe aber sehr gute Freunde, Aber ich glaube, dass es sehr viele Menschen da draußen gibt, die nicht in der Lage sind, aus diesem, sag ich mal, Hamsterrad herauszubrechen, um sich jemandem anzuvertrauen. Weil du musst ja schon mental gefestigt sein, jemandem zu sagen, Achtung, ich habe da echt Stress mit dem und dem Thema oder ich fühle mich dabei nicht gut. Weil ich glaube, das kannst du tatsächlich auch nur mit einem besten oder mit zwei, drei besten Freunden tatsächlich ansprechen. Aber hat man heutzutage noch wirklich beste Freunde? Hat die Mehrzahl der Menschen da draußen beste Freunde, wo man sich dementsprechend öffnen kann? Kann man sich seinem Partner dementsprechend auch öffnen oder lebt man in einer Beziehung, wo man sich eher nicht traut, drüber zu sprechen? Deswegen glaube ich schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, dieses Thema zu entstigmatisieren und zu sagen, hey, ja, hört mal auch den starken, im vermeintlich starken Geschlecht mal eher zu und erlaubt denen auch mal eine schwache Seite zu zeigen. Ich glaube, es ist leider immer noch so, dass die Gesellschaft es nicht akzeptiert. Und ich rede sehr oft über das Thema, ohne jetzt selbst Depressionen gehabt zu haben. Aber auch ich habe mir schon mal psychologische Hilfe geholt. Nicht wegen Depressionen, sondern wegen anderen Dingen. Und es hat mir unheimlich geholfen. Nur wenn ich mit dieser Info rausgehe, ich habe mir schon mal psychologische Hilfe geholt zu einem Thema, dann wird es auch so, wie? Du warst beim Psychologen, also warum und bist du krank oder warum bist du jetzt schwach oder, und das ist etwas, was ich sehr, sehr schade finde, dass es tatsächlich dementsprechend immer noch, mir fehlt jetzt das richtige Wort nicht ein, aber du wirst dann schon in eine Schublade gesteckt, sehr, sehr schnell. Ja, und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Männer da draußen, die dieses Thema auch belächeln und auch als nicht wichtig ansehen, dass auch gerade die eine Hilfe bräuchten aus dem professionellen Umfeld, um glücklicher zu werden. Wie siehst du das?
Vielleicht ist dieser Movember genau für Männer da, um ihnen zu sagen, es kann auch sein, dass ihr emotionale Probleme unter Anführungszeichen habt. Schaut doch vielleicht mal nach, weil ich würde jetzt behaupten, dass Männer einfach ziemlich gut darin sind, Sachen dieser Art beiseite zu schieben. Und nicht so sehr darauf zu achten, bis es dann eben irgendwann zu spät ist. Und erstmal die Reflexion zu beginnen, ob mich da etwas stört oder ob mich etwas beeinflusst. Warum triggern mich manche Sachen? Warum werde ich manchmal wütend? Dieser erste Schritt, den zu empowern sozusagen, da bin ich voll dafür. Und da bin ich auch mit meiner Dienstleistung dafür, dass ich Kundenfrage, was ist da los, warum ist das ein Stressfaktor für dich, schau doch mal, wann du immer so reagierst, ob sich da nicht was versteckt, ob du da etwas nicht zu sehr auf die Seite schiebst, was dich vielleicht einfach nur hindert und weil du dir nicht bewusst bist, worunter du leidest, unter Anführungszeichen.
Und das finde ich wirklich klasse und das finde ich wirklich toll, dass du über den Tellerrand hinausschaust, ja? Dass du tatsächlich dann auch in deiner Dienstleistung hier diese Problematiken auch erkennst und auch weitergehen kannst. Also dass du nicht nur sagst, hey, hier, die App kann aber das und das und das war's, sondern dass du dann auch tatsächlich da mit deiner Expertise noch da darüber hinaus drüber sprechen kannst. Das finde ich ganz, ganz spannend und eigentlich auch wirklich sehr, 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 sehr wichtig.
Ich glaube auch, dass das Ganze von einem technischen Ansatz her anzusteuern dann vielleicht für Männer auch ein bisschen leichter ist, dass ich ihnen ein Mittel gebe, mit dem sie selber dann ihre Gedanken strukturieren können, ohne fremde Hilfe suchen zu müssen direkt für ein Problem. Also ein Empowerment sozusagen, einen Stups, den Kopf auszuleeren an eine neutrale Intelligenz sozusagen, nicht an einen anderen Menschen oder einen Psychologe, Psychologin, wo man sich verurteilt fühlen könnte oder so. Das ist, und da glaube ich auch, dass Gespräche von Mann zu Mann auch nochmal etwas mehr helfen.
Ja, absolut. Also das ist ein gutes Stichwort, den Kopf zu entleeren. Weil wir sind wirklich aufgrund des Alltags wirklich auch so voll mit Informationen. Und da den richtigen Umgang auch zu erfahren oder auch zu erlernen, da hilfst du ja dann tatsächlich mit deiner Dienstleistung mit dabei. Und das finde ich wirklich toll. Und ich glaube, dass, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, das ist auch schon relativ unique auf dem Markt, jemanden mit der Expertise aus der Technik, aber auch mit der Expertise der mentalen Gesundheit da zusammenzufassen und zu sagen, Achtung, ich kann dich dahingehend beraten, da besser zu werden und damit auch besser umzugehen.
Ja, habe ich auch noch nicht so gesehen, ja.
Sehr gut. Und du machst ja damit auch diese Audio-Events und ich finde auch, ich weiß nicht, ob du es selber machst oder ob du jemanden an der Hand hast, der die Grafiken für dich erstellt, aber ich finde auch die Grafiken, die du dann auch postest und damit quasi Aufmerksamkeit aufbaust, wirklich toll. Das sieht wirklich fantastisch aus und es catcht auch. Ne? Du hast dann auch immer so ein paar Beispieltexte oder Beispielgeschichten da dazu. Und das, glaube ich, machst du schon sehr, 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 sehr gut. Hast du da jemanden oder machst du das alles aus eigener Hand?
Die KI macht das für mich. Also die Bilder macht die KI und die Texte schreibe ich, sofern ich eine Idee habe oder ich lasse mich ein bisschen inspirieren durch die KI oder ich lasse mal vorformulieren und bringe dann meine Schreibweise eigentlich in den Post rein, ja.
Okay, sehr schön. Und deine Dienstleistung geht quasi raus auf den komplett deutschsprachigen Bereich, nur auf Österreich oder nur auf Deutschland oder dann auch global, auch auf Englisch oder wie weit kannst du gehen oder möchtest du gehen?
Momentan im deutschsprachigen Raum, einfach durch die Sprache der Posts. Ich weiß noch nicht, wie ich das internationalisieren möchte. Ich habe da andere LinkedIn-User beobachtet, wie sie das machen, entweder im selben Post zweisprachig oder abwechselnd. Ich mache es jetzt mal auf Deutsch und was die Zukunft bringt, wird sich dann zeigen.
Ja, wobei ich auch, wie gesagt, glaube, dass gerade auch der deutschsprachige Raum dahingehend genug Potenziale bietet. Ja? Ich habe auch lange überlegt, wir hatten ja auch einige Webinare, die wir dann auch versucht haben, auf Englisch umzusetzen. Sprachlich war das alles nie ein Thema, hat alles super funktioniert. Aber dem LinkedIn-Algorithmus zu verklickern, dass man nicht nur den deutschen Raum bespielen möchte, sondern auch quasi den UK-Raum oder auch den US-amerikanischen Raum, da wird es schon schwieriger. Also da waren die Klickzahlen nicht so, wie man sich das erwünscht hat. Von daher, glaube ich, ist es noch eine Aufgabe herauszufinden, wie man das tatsächlich dann irgendwann, entweder mit einem zweiten Profil oder mit einer Fokusseite, die man dann aufbaut, dahingehend dann eine weitere Sprache zu bespielen. Aber ansonsten finde ich, wie gesagt, und ich habe mich dann auch dazu entschlossen, alles auch auf Deutsch zu belassen. Auch die Podcasts waren eine Überlegung, mal auf Englisch zu führen. Es wird nicht langweilig im deutschsprachigen Raum. Der ist auch relativ groß, sage ich mal.
Ich glaube auch, ich bin ja mit der deutschen Kultur vertrauter und kann auf deutschsprachige Kulturprobleme oder so besser eingehen als auf die ganze Welt.
Hast du denn ein paar Mentoren, die du empfehlen könntest oder würdest, beispielsweise Tony Robbins, ja, oder Napoleon Hill, oder hast du da ein paar, die dich inspiriert haben auf dieser Reise?
Ja, ich glaube, der eine Psychologe, der für Männer interessant ist, ist Jordan Peterson.
John Peterson, ja.
Ja. Und
Absolute Empfehlung auch von mir, ja.
ist ein guter Einstieg, auf jeden Fall. Und vielleicht in die Produktivitätsszene, da würde ich auf jeden Fall den Autor David Allen empfehlen mit seinem Buch
David
Getting
Allen.
Things Done oder Video rein dazu oder seine Auftritte, seine Erklärungen sind auch ein sehr breiter Einstieg und eine gute Basis, mal die Worte zu formulieren, die es in Produktivität gibt. Was bedeuten Projekte und Ziele und Visionen überhaupt? Da kommt man dann schon weiter tiefer in den Kaninchenbau sozusagen der Produktivität. Man kann sich dann weiter umsehen.
Absolut, absolut. Ja, das sind wertvolle Tipps, auch sehr, sehr gut. Wie stehst du eigentlich zu dem Thema, dass man sich auch durch Perfektionismus zu sehr stressen kann, dass man quasi immer 110% abgeben möchte, wobei man eigentlich oder die Erfahrung gezeigt, oder zumindest für mich ist es der Fall, vielleicht ist es bei dir anders oder bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ja meistens ja auch 80% eigentlich vollkommen ausreichend sind, weil ich mittlerweile auch gelernt habe, lieber 80% abgeben als 0%, weil ich die 110% nicht erreicht habe. Wie siehst du das?
Ja, das mit den 80% ist natürlich eine gute Krücke, um das zu reduzieren. Es ist, im Prinzip ist es ja wieder eine Angst, dass es nicht gut genug ist. Deswegen versucht man es perfekt zu machen. Und ist wieder etwas, was reflektiert werden muss, wo hört die Effizienz auf und fängt die Angst an und ist Perfektion dann nur noch Zeitverschwendung sozusagen. Da muss man halt gucken. Als erster Schritt die 80% anzusteuern, ist auf jeden Fall ein heißer Tipp, ja.
Sehr gut, sehr gut. Und du hast auch gerade erwähnt, Reflexion. Wie wichtig ist Reflexion für dich?
Ja, sehr. Sehr. Darum geht es mir ja auch. Die Reflexion über die Software im Kopf beim Abbilden in digitale Software. Sonst bleiben ja Lücken. Und sonst bleiben immer blinde Flecken sozusagen in meiner Performance, wenn ich nicht genau nachschaue, was mich eigentlich hemmt.
Perfekt. Und magst du auch verraten, wie du reflektierst? Machst du das mehrmals am Tag, einmal am Tag, einmal die Woche? Wie reflektierst du?
Also ich komme wahrscheinlich aus der Sparte viel zu viel reflektieren, vielleicht sogar überanalysieren. Ich habe es mir dann einfach zur Aufgabe gemacht, zu notieren, damit ich es nicht doppelt reflektiere oder das Rad immer wieder neu erfinde. Und versuche halt auch, diesen Impuls des Überanalysierens anzugehen und zu hinterfragen, wo der herkommt, was ja auch wieder irgendwo eine Unsicherheit oder eine Angst sein könnte. Mhm. Und versuche, an der Wurzel daraus zu machen. Aber Reflexion könnte ruhig täglich einen kleinen Platz finden. Abends zum Beispiel, am Ende des Tages, die Leistung reflektieren, die Hürden reflektieren, was hat man sich selber für Hürden gemacht oder was. Oder auch über den Tag notieren, wenn einen etwas bremst oder wenn einen etwas dauernd beschäftigt. Mhm. Man kann es ja mal notieren und später, wenn man Zeit hat, reflektieren. Hauptsache, man hat es mal aus dem Kopf, damit das nicht zusätzliche Belastung ist. Und wenn man das regelmäßig macht und sich dann darauf verlassen kann, dass das digitale System einen schon wieder daran erinnern wird, an diese Beschäftigung des Geistes, die man da beiseite schiebt, dann wird das Beiseiteschieben auch leichter. Dann kann man sich darauf verlassen, dass man sich später darum kümmern wird.
Sehr gut. Geht Reflexion für dich auch einher mit Meditation?
Für mich nicht. Ich habe keinen guten Bezug dazu. Ich habe es schon versucht. Ist für viele Menschen sicher ein erster Schritt, einmal die Gedanken auf Pause zu schalten, zu versuchen oder sie überhaupt mal zu beobachten, was da alles daherkommt und womit sie sich die ganze Zeit beschäftigen. Da ist das sicher ein gutes Fenster in den Geist. Ob man das dann regelmäßig braucht, ist dann wohl von Fall zu Fall verschieden.
Okay. Ich muss sagen, dass Meditation, ich habe ja anfangs mit Meditation sehr schwer getan, weil ich gedacht habe, irgend so ein Guru-Scheiß, den braucht man sich nicht anzutun. Aber habe dann tatsächlich Meditation lieben gelernt und finde, dass es ein hervorragender Weg ist, sich zu resetten. Ja, weil man dann tatsächlich auch versucht, Herr seiner Gedanken zu werden. Und wenn man mal wirklich versucht, über nichts nachzudenken, das ist echt eine Challenge. Und das kann man schaffen, ist schwierig, aber man kann es schaffen. Und auch tatsächlich hier gibt ja auch geführte Meditation. Das kann ich gerade für die Leute empfehlen, die damit wirklich Schwierigkeiten haben, das nicht hinzubekommen, das dann tatsächlich mit einer Geführten mal zu machen. Und da muss man auch nicht immer viel Geld ausgeben. Also ich sagte auch, da gibt's genug Material auch auf YouTube oder auf anderen Plattformen, wo man sich sowas mal auch mit anschauen kann. Einfach mal probieren. Finde ich, kann ich jedem nur ans Herz legen. Aber wie du schon sagtest, ist nicht jedermanns Sache. Man muss schon dafür offen sein.
Ja, aber die Beobachtung der Gedanken würde ich schon jedem empfehlen. Mhm. Und wenn man sie dazu vorher erstmal versuchen muss, ruhig zu stellen, okay. Aber mir geht's ja um die Reflexion, um das Hinterfragen der eigenen Gedanken, ja, um die Glaubenssätze, die einen treiben, um die inneren Triebe, die vielleicht etwas mit Ängsten zu tun haben oder mit Unsicherheiten oder mit einem Leistungsdruck, der vielleicht irgendwo aus der Vergangenheit herkommt, der mich den ganzen Tag beschäftigen kann als und mir einreden kann, ich bin das. Und in Wirklichkeit kommen die Gedanken eigentlich ganz woanders her. Und da mal auf Pause zu drücken, in irgendeiner Form und zu gucken, die Lupe drauf zu setzen, auf jeden Fall empfehlenswert.
Fantastisch, fantastisch. Ja, also ich kann da auch noch wirklich empfehlen, diese Art von Reflexion tatsächlich auch nicht nur auf die täglichen Aufgaben zu setzen und die wöchentlichen Aufgaben und monatlichen Aufgaben zu reflektieren. Mir hat es persönlich auch sehr gut geholfen, das komplette Leben einmal zu reflektieren. Wo komme ich her? Was hat mich geprägt? Was hat mich damals derartig geprägt, dass ich heute so reagiere? Und das war auch der Grund, warum ich mir dahingehend auch sehr viel Kraft genommen habe, das mal zu tun. Ist auch nicht einfach. Deswegen hatte ich auch damals Hilfe geholt. Und auch festzustellen, dass viele, viele persönliche Einstellungen, die man tatsächlich hat, warum regt mich jetzt genau diese Situation auf? Warum reagiere ich gerade wegen dem so? Das hat mir die Antworten geliefert, die ich vorher einfach nicht gehabt habe, warum das so ist. Und seitdem ich das weiß und ich damit umgehen kann, bin ich auch ein ganz entspannterer Mensch geworden, weil ich einfach weiß, ich kann immer in jeder Situation 2, 3 Schritte zurückgehen mental, mir die Situation nochmal anschauen und dann entscheiden, okay, warum reagiert der Gegenüber gerade so? Warum reagiere ich gerade so? Warum reagiert mein Umfeld so? Und das ist echt ein riesen, riesen Mehrwert. Das kann ich jedem wirklich ans Herz legen. Und hast du auch so eine Reflexion schon mal gemacht?
Ja.
So ein tiefgründige?
Ja, und das muss auch nichts Einmaliges sein, einmal ganz tief rein und dann passt wieder alles. Das kann was Kontinuierliches, Gemächliches sein, ja, was Strukturiertes, Systematisches, am Wochenende, am Monatswechsel, Quartalswechsel, mal genauer reinzuschauen, wie weit bin ich gekommen, wo muss ich als nächstes hin. Einfach die eigene Entwicklung auch ein bisschen wie ein Business zu sehen. Mhm. Was sind unnötige Kosten in meinem Kopf? Und was hat mich gebremst?
Unnötige Kosten im Kopf, das ist fantastisch. Das ist super.
Das wird übersehen. Und Dann wundert man sich, warum man im Stillstand ist und sucht Sündenböcke.
Fantastisch, fantastisch. Ja, Leo Martin, in Anbetracht der Zeit ist natürlich jetzt wieder einiges wieder an Zeit vergangen. Aber ich glaube, man kann ja über das Thema wirklich sehr, sehr lange sprechen. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier zuhören oder auch zuschauen vielleicht, wenn ihr Lust auf das Thema habt und noch mehr in das Thema einsteigen wollt, dann empfehle ich euch empfehle ich euch wärmstens die Audio-Events von Martin, die er auf LinkedIn quasi publiziert. Man hat ja da auch immer auch die Möglichkeit, dann auch sich zu beteiligen und auch mit Martin auch zu sprechen und mit den anderen Teilnehmern. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Und was ich auch gut finde, Martin, du machst es ja auch immer so häppchenweise. Das heißt, du machst es ja jetzt, ich glaube, machst du es jeden Freitag oder gibt es da
einen Rhythmus? Alle 2 bis 3 Wochen.
Alle 2 bis 3 Wochen. Und das kann ich wirklich jedem mal ans Herz legen. Und nochmals diese Kombination aus mentale Gesundheit kombiniert oder unterstützt durch Software. Und Martin, du hast ja auch öfters darüber gesprochen, über die Software im eigenen Kopf. Das finde ich auch eine ganz, ganz tolle Anekdote. Wo kann man dich denn am besten finden, Martin? LinkedIn oder möchtest du eine Webseite benennen oder welche Kanäle sind dir ganz lieb?
Ja, wer auf LinkedIn ist, findet mich da, findet meine Beiträge, kann mitdiskutieren. Ansonsten meine Webseite www.martinbecker.at, AT für Österreich. Da kann man auch einfach mal ein Gespräch buchen und ganz zwanglos mit mir drüber quatschen, ob ich da irgendwie helfen könnte.
Super. Also ich finde das wirklich genial. Wie gesagt, auch aus meiner Perspektive total unique, weil ich das noch nicht von jemand anderem so gesehen habe. Und ich auch deinen Ansatz so spannend finde, dass das Smartphone natürlich ein Sündenbock sein kann, auch sehr schnell als Sündenbock auch benannt werden kann, es aber eigentlich ein Helfer ist, den man tagtäglich mit sich führen kann.
Ganz genau.
Super. Okay, und zum Ende hin, lieber Martin, hast du es vielleicht gesehen bei den anderen Podcasts, dass ich zum Ende hin quasi immer eine kleine Fragerunde, nicht Fragerunde, aber ich stelle dir einen Begriff in den Raum und du sagst frei raus, was du darüber denkst und ja, was so dein Feedback dazu ist. Ist vorher nicht abgesprochen, du weißt jetzt nicht, was kommt. Sehr schön, okay. Was denkt Martin Becker über Plätzchen im September?
Plätzchen,
also Lebkuchen, Plätzchen im September. Gibt es ja schon zu kaufen ab September.
Ja, nur mit Schokolade.
Okay, also gehörst du zu denjenigen, die da schon ab September zugreifen im Supermarkt?
Kekse mit Schokolade sind Alljahresware.
Okay, sehr gut, sehr gut. Aber so spezielles Weihnachtsgebäck, also zur Vorweihnachtszeit, so Dominosteine und Mandelbrote und Co.
Ich mag die meisten weihnachtlichen Süßigkeiten eigentlich nicht so.
Ah, okay. Sehr schön, sehr schön. Okay. Was denkt Martin Becker über das Thema Datenschutzgrundverordnung?
Der gute Wille zählt, würde ich sagen. Mhm. Hat leider viel Bürokratie und den Usern mühsame Benutzererlebnisse gewährt. Die Cookie-Banner, die wir alle kennen.
Oh ja, wir lieben sie alle.
Wie sehr dort oft versteckt ist, dass man sie wirklich alle ablehnen kann. Aber es ist möglich. Und und eine große Verwirrung hat es auch gebracht. Was sind denn jetzt wirklich sensible Daten und was nicht? Und wovor muss ich Angst haben und wovor nicht? Und keine Behörde fühlt sich im Vornherein zuständig, sondern erst, wenn man dann dagegen verstößt, sind sie da. Aber natürlich wichtig, Datenschutz ist wichtig im Sinne dass man das Bewusstsein schärfen soll und den Umgang mit den Technologien ein bisschen vorsichtig gestalten muss, weil böse Leute sind halt überall, wo es Möglichkeiten gibt, einen Vorteil zu erhaschen. Und im Digitalen ist es gefährlich bis sehr gefährlich.
Okay. Digitalisierung in Deutschland / Österreich ist in welchem Status laut Martin Becker?
Status hinten, aber ich weiß nicht im Vergleich zu was. Also im Vergleich dazu, dass wir seit 40 Jahren Internet haben und Personal Computing seit 35 Jahren und jetzt Handys oder Smartphones, Supercomputer sozusagen in der Hosentasche seit 10 Jahren, sind wohl recht hinten, ja.
Was würdest du wünschen, was könnte man noch umsetzen, damit Digitalisierung schneller geschieht? Also ich denke, die Pandemie war ja der Digitalbooster in Deutschland sowieso, in Österreich glaube ich auch. Wobei ich persönlich auch sagen muss, ich glaube, dass Österreich sogar schon digitaler ist als Deutschland.
Möglich. Ich habe es bei ein paar Amtsaktionen gesehen, dass ich die digital erledigen kann jetzt. Habe ich sogar in Italien noch Extremeres erlebt, dass man da sehr digitaler Mensch ist. In Deutschland habe ich jetzt leider nur vom Hörensagen mitgekriegt, dass es nicht so rosig aussieht.
Absolut, ja. Aber man arbeitet daran. Immerhin. Okay, Martin, die letzte Frage. Martin Becker spricht wie viele Sprachen?
3. Deutsch, Italienisch, Englisch. Oder andersrum. Und Ich hatte auch Latein in der Schule, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und das habe ich auch immer ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht sterben lassen. Ich habe immer noch den Blick auf Worte, ob ich da einen lateinischen Stamm entdecke, weil es ja auch ähnlich ist zum Italienischen. Mhm. Aber Wortherkunft ist auch immer ein interessantes Thema für mich, um zu erkennen, was dahinter ist oder was früher dahinter steckte und was wir heute sehen. Und ja, das reicht einmal.
Sehr schön, sehr schön. Ja, Italienisch tatsächlich, ich hatte es ja auch im Podcast mit Yasin auch erwähnt, Italienisch wäre tatsächlich die vierte Sprache, die ich gerne lernen wollen würde. Ich finde Italienisch eine sehr schöne Sprache, wobei ich sagen muss, ich habe es auch im Podcast mit Yasin erwähnt, eigentlich hätte ich gerne Spanisch als vierte Sprache, aber dazu habe ich gar keinen Bezug. Also ich habe keine spanischen Freunde oder kein Business in Spanisch, was ich umsetzen könnte. Das sieht im Italienischen natürlich anders aus, zumal es ja direkt neben Kroatien ist und ich auch sehr viele italienische Freunde habe. Aber Italienisch ist auch, wie gesagt, eine sehr tolle Sprache. Sprichst du viel Italienisch? Kannst du es flüssig?
Ich spreche nicht mehr viel. Ich habe keine Kontakte, mit denen ich es üben könnte. Ich schaue auch nicht italienisches Fernsehen oder so etwas.
Aber verstehen würdest du es? Also wenn du jetzt was auf Italienisch anschauen würdest, kannst du es auf jeden Fall verstehen.
Das Verstehen ist ja noch alles da, aber das Sprechen ist sehr eingerostet. Da fallen mir oft erstmal die englischen Wörter ein, bevor mir das Italienische auf die Zunge kommt.
Sehr gut, sehr gut. Okay, ja, lieber Martin, ich danke dir wirklich von Herzen. Es war mir wirklich eine Freude, mit dir über das Thema heute sprechen zu können. Wie gesagt, mentale Gesundheit gepaart mit mobiler Produktivität sind zwei Bereiche, die auf jeden Fall gut zusammengehören. Das haben wir heute gelernt. Und du bist für mich dahingehend auch ein wahrer Spezialist und finde ich absolut toll. Ich habe es schon mehrfach erwähnt, ich finde es absolut toll, was du da machst. Und ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Erfolg. Und ich denke, der Erfolg wird sich dahingehend auch darstellen. Und ich empfehle wirklich jedem, dem Martin Becker auf jeden Fall zu folgen. Auf jeden Fall auch auf LinkedIn. Wer noch keinen LinkedIn-Account hat, auf jeden Fall anlegen. Und der Audio-Event-Reihe von Martin beiwohnen. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Sehr viele Mehrwerte auch geliefert. Und ja, Martin, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Ende hin noch mitteilen?
Ja, achtet auf eure Gedanken und versucht sie auszulagern.
Sehr schön, sehr schön. Okay, dann nochmal vielen herzlichen Dank, lieber Martin. Und ja, vielleicht schaffen wir es uns auch mal in Person zu treffen. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, auch euch vielen Dank fürs Zuhören und auch fürs Zuschauen, für diejenigen, die über YouTube zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Ciao.